Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst jetzt. Ich wünsche euch einen gesegneten Sabbat. Ich will heute mit euch ein schwieriges Thema anreißen. Viele Themen sind schwierig, ne? Aber man kommt nicht drum herum. Man muss auch manchmal über herausfordernde Sachen sprechen. Ne? Ist mein Job. Ich bin Pastor. Ich muss auch schwierige Sachen ansprechen dürfen. Aber ich will das mit einer lustigen Anekdote starten. Habt ihr schon mal eine E-Mail bekommen von einem afrikanischen Prinzen, der euch versprochen hat, eine Million oder einen hohen Geldbetrag für euch zu spenden, wenn ihr im Gegenzug eine Zahlung von 2.000 Euro macht. Weil dadurch wird erst das geheime Konto freigeschaufelt und so, mit dem er dann an das Geld rankommt. Und dann bist du Millionär. Ja, schon mal bekommen so eine E-Mail. Ja? Ich habe selber mal so eine bekommen und ein paar meiner Bekannten und Freunde auch. Und je mehr man sich so umhört, so ein paar Leute haben so eine E-Mail bekommen. Ne? Vielleicht kriegt ihr auch manchmal so komische Anrufe, wo Leute anrufen, sagen aber gar nichts. Kein Wort, kein Ton. So ganz komische Nummern, die man gar nicht kennt, wo man sich fragt, aus Spanien kenne ich eigentlich niemanden. Ne? Da muss man die Vorwahl angeben im Internet und gucken, aus welchem Land kommt denn die Vorwahl. Und dann weiß man, ich kenne die Nummer nicht. Lieber gehe ich da erstmal nicht ran, weil wir gewarnt sind. Ne? Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit, dass bei so einer E-Mail mit dem Versprechen, dass du jetzt 1 Million Euro geschenkt bekommst, weil du der Glückliche unter 1 Million E-Mail-Verteilern bist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das stimmt? Ja? Man sagt ja eigentlich so, wir sollten nicht in absoluten Zahlen rechnen, 0 und 1, so 100% ist es nicht, selten ist irgendwas im Leben 100%. 0% ist auch unwahrscheinlich. Der Mathematiker würde wahrscheinlich sagen, so, es läuft gegen 0. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Es ist nicht ganz 0, aber sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das echt ist, dass das stimmt. Solche E-Mails wecken erstmal in einem gesunden Menschen sowas wie Zweifel. Man liest so eine E-Mail, man zweifelt so ein bisschen dran. Kann das denn jetzt wirklich sein? Oder? Ja. Das heißt, wir erleben Situationen in unserem Leben, in denen wir von Zweifel sprechen und wir alle nicken und sagen, gut gemacht. Gut, dass du mal gezweifelt hast an dieser E-Mail. Es gibt etliche Betrugsmaschen, bei denen Leute manchmal mit den Autos an den Straßen stehen, keinen Tank im Auto haben und dich bitten, doch ihnen Geld zu geben, damit sie das Auto voll tanken können. Stimmt das? Sollte man das glauben? Oder ist es, ja, auch in solchen Situationen ist es nicht ganz verkehrt, auch mal in Frage zu stellen, ob das, was einem hier gesagt wird, auch stimmt. Zweifel begleiten uns alle. Es gibt Situationen in unserem Leben, da haben Zweifel Vorteile. In anderen Situationen bergen sie gewisse Risiken und Herausforderungen. Menschen, egal welcher Gesellschaftsschicht, egal welcher Überzeugungen, werden erleben, dass früher oder später Momente kommen, in denen man sich selbst hinterfragt, das, was man glaubt, anzweifelt. Allgemein, dass man zweifelt. Jetzt ist die Frage, wie kann man als Christ einen gesunden Umgang mit Zweifeln finden? Dem wollen wir uns heute ein wenig stellen. Wir wollen uns damit auseinandersetzen, wo, in welchen Bereichen Zweifeln angebracht sein könnten, wie wir als Christen mit Zweifeln umgehen könnten. Und wir wollen uns vor allen Dingen mit der Bibel beschäftigen und schauen, wie Jesus mit Zweiflern umgeht. Seid ihr dabei? Habt ihr da Lust drauf? Okay. Und selbst wenn ich die einzige Option wäre, jetzt rauszugehen, und dann würden die alle sehen, dass ihr rausgeht, das wäre jetzt auch nicht gut. Ne? Deshalb lasst uns da dranbleiben. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann lade ich euch ein, aufzuschlagen, das Markus-Evangelium und dort Kapitel 6. Das Markus-Evangelium wollen wir öffnen und darin ab Kapitel 6 die Verse 1 bis 6 lesen. Im ersten Schritt werden wir die Verse 1 bis 6 lesen und danach im zweiten Schritt werden wir die Verse 7 bis 13 lesen. Markus Kapitel 6. Markus, Evangelium, Kapitel 6. Ihr könnt dann noch in den Bibeln einfach mitlesen. Wer keine Bibel dabei hat, kann gerne zuhören. Und er zog von dort weg und kam in seine Vaterstadt. Und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen: Woher hat dieser solches? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände geschehen? Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen: Ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort kein Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens. Und er zog durch die Dörfer ringsumher und lehrte. Jesus ist unterwegs nach Hause. Es geht zurück in die Heimat, dort, wo er herkommt, dort, wo sein Weg seinen Ursprung genommen hat. Und er ist dort und lehrt am Sabbat in der Synagoge und unterrichtet die Leute, die hören und sich wundern: Woher weiß der Junge das alles? Woher hat er solch eine Weisheit? Woher weiß er all diese Dinge? Wir haben ihn ja letztlich groß werden sehen. Wir haben gesehen, wie Jesus Jahr um Jahr um Jahr größer geworden ist. Wir haben seine ersten Schritte mitbekommen. Und jetzt erklärt er uns die Welt. Und so ist er zu Hause in seiner Vaterstadt und die Leute haben Schwierigkeiten damit. Am Ende von Vers 3 heißt es: Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus. Sie nehmen Anstoß an Jesus. Was heißt das? Anstoß an jemanden zu nehmen. Es würde so viel bedeuten wie: Das, was du sagst, verletzt mich. Das, was du sagst, passt mir nicht. Das passt nicht in meine Weltanschauung. Das ist nicht in Ordnung. Sie nehmen Anstoß an Jesus. Wir treten einen Schritt zurück. Wer ist Jesus? Jesus ist jemand, von dem heute, egal wen du fragen würdest, ob Moslem, Hinduist, niemand würde auch nur ein schlechtes Wort über Jesus verlieren. Er ist zumindest ein guter Prophet, ein guter Mensch. Das würde niemand in Frage stellen. Jesus ist für alle Kulturen irgendwie zumindest ein guter Mensch. Jemand, den man imitieren könnte. Jemand, dessen Lehre gewichtig und gut ist. Und jetzt sind diese Leute in Nazareth und sie haben Anstoß an dem, was Jesus sagt. Ihnen gefällt das nicht. Ihnen gefällt die Person Jesus nicht. Was er erzählt, was er predigt. Warum? Sie haben ihn groß werden sehen. Sie kennen seine Biografie, sie kennen vielleicht auch die Probleme, die unter der Familie, unter den Geschwistern früher hätten geherrscht haben können. Das alles wissen wir nicht. Wir wissen nur, sie nahmen Anstoß an ihm. Und Jesus sagt in Vers 4 etwas wirklich Bemerkenswertes. Jesus sagt: Ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Du kannst überall wirken, aber zu Hause wird es schwierig. Und jeder, der mal versucht hat, seinen Eltern die Welt zu erklären, wird das wissen. Versuch mal, den eigenen Eltern zu erklären, was sie falsch machen, ne? Das funktioniert so nicht. Immerhin bist du das kleine Baby, das groß geworden ist, also das erzogen worden ist. Das heißt, die eigenen Eltern werden es schwer haben, etwas vom Kind anzunehmen, selbst wenn es richtig wäre. Jesus widerfährt etwas sehr Ähnliches. Jesus, er begegnet Menschen, die in anderen Worten an ihm zweifeln. Menschen, die inneren Widerstand gegen das haben, was Jesus zu sagen hat, was er lehrt. Und spannend ist Vers 5. Und er konnte dort kein Wunder tun. Puh. Er konnte dort kein Wunder tun. Außer, und das ist ja das Spannende, außer, dass er wenige Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Er konnte ein paar Leute konnte heilen, so, aber er konnte keine Wunder tun. Was hätte Jesus vorgehabt? Was hätte er alles tun können, wenn die Leute mitgemacht hätten? Wenn sie mehr Zutrauen gehabt hätten? Aber es heißt hier explizit, Jesus konnte keine Wunder tun. Er konnte in anderen Worten nicht das tun, was er sich gewünscht hätte. Er konnte nur ein paar Leute heilen und ihnen die Hände auflegen. Und in Vers 6, und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens. Und er zog durch die Dörfer ringsumher und lehrte. Jesus geht nach Hause. Er redet mit den Leuten seines Umfeldes, in denen er groß geworden ist, und erlebt, dass die Leute zweifeln. Sie haben keinen Glauben. Sie glauben nicht an das, was Jesus gesagt hat, was er lehrt, was er über Gott sagt. Sie glauben das alles nicht, weil sie in Jesus immer noch den kleinen Racker von damals sehen, von dem sie sich nicht vorstellen können, dass der Kind Gottes sein soll, dass er der gesandte Messias sein soll. Und Jesus, ich würde mal so sagen, die einflussreichste Persönlichkeit aller Zeiten, schafft es, mit drei Sätzen alle Leute vom Gegenteil zu überzeugen. Jesus kennt die richtigen Worte, die jedes Herz treffen. Er sagt das und alle Leute folgen ihm nach. Das steht so hier nicht drin. Jesus als einflussreichste Person muss damit leben, dass es Leute gibt, die er nicht erreichen kann, weil sie an ihm zweifeln. Wir wollen weiterlesen ab Vers 7. Die Verse 7 bis 13. Und er rief die 12 zu sich und begann, sie je 2 und 2 auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er befahl ihnen, sie sollten nichts auf den Weg nehmen als nur einen Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel. Sie sollten aber Sandalen an den Füßen tragen und nicht 2 Hemden anziehen. Und er sprach zu ihnen, wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und von allen, die euch nicht aufnehmen noch hören wollen, zieht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen, ihnen zum Zeugnis. Wahrlich, ich sage euch, es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Und sie gingen und verkündigten, man solle Buße tun, und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Nachdem Jesus nun zu Hause in der Heimat war und erlebt hat, dass seine eigenen Heimatskollegen ihn nicht angenommen haben, spricht er mit seinen Jüngern. Er nimmt seine Jünger an sich und gibt ihnen den Auftrag, sich in 2er Gruppen auf den Weg zu machen. Er sendet sie aus mit der Kraft, mit der Vollmacht Gottes und befiehlt ihnen, dass sie nichts mitnehmen sollen. Die Kondition, die Jesus hier aufstellt, würden mich sprachlos zurücklassen. Arthur, geh hin, veränder die Welt, aber nimm kein Geld, nimm gar nichts mit. Kein Portemonnaie, keine Tasche, nichts, kein Handy, nichts, sei nicht erreichbar, nimm nicht mal ein 2. Hemd mit. Wie wahrscheinlich ist, dass so ein Projekt gelingen kann? Wenn wir das jetzt menschlich durchdenken, ist klar, das geht gar nicht, das macht gar keinen Sinn. Es ist vielleicht nicht null, aber es läuft gegen null. Dass die Jünger mit irgendwelchen Worten Leute zu Gott führen würden. Aber die Jünger, im Kontrast zu den Bewohnern von Nazareth, zweifeln nicht so viel. Sie hören, was Jesus sagt. Sie packen ihre 2 Sachen, die 2 Sandalen, und machen sich auf den Weg. Sie machen sich auf den Weg. Und dann heißt es in Vers 12 und 13, sie gingen und verkündigten, man solle Buße tun und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Sie gehen und sie machen, was Jesus sagt und erleben, dass Gott wirklich Vollmacht gegeben hat. Sie hätten das nicht herausgefunden, wenn sie nicht erst losgegangen sind. Der Zweifel hätte sie daran gehindert, überhaupt erst loszugehen, in Bewegung zu kommen. Aber sie gehen. Sie hören nicht auf den Zweifel, sie gehen los und sie arbeiten für Jesus, der ihnen diesen Auftrag gegeben hat. Und weil Jesus auch um ihr Wohl besorgt war, gibt er ihnen sogar gewisse Parameter mit, gewisse Hilfskrücken, die ihnen helfen sollen, sich nicht festzufahren. In Vers 11 sagt er, und von allen, die euch nicht aufnehmen, noch hören wollen, zieht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis. Jesus ermutigt seine Jünger, Leute auch mal in Ruhe zu lassen. Wenn die Leute nicht auf dich hören, wenn du ihnen etwas sagst, dann wende dich Leuten zu, die auf dich hören, die dir zuhören. Viel zu oft geht all unsere Kraft und Energie in Familienangehörige, in Freunde, Bekannte, in Arbeitskollegen, die wir gerne ändern würden, die aber gar nicht wollen. Und ähnlich sagt Jesus hier seinen Jüngern, wenn Leute euch nicht zuhören wollen, wenn Leute euch nicht aufnehmen, dann schüttelt den Staub von den Füßen und geht weiter. Kein Grund jetzt, das große Geheule anzutreten. Nein, geht einfach weiter. Geht einfach weiter. Wenn Menschen zweifeln. Und das erleben wir hier gerade in der Passage von Markus Kapitel 6, in diesen beiden Passagen, so im Kontrast. Die Leute in Nazareth, so die Zweifler, die sagen, Jesus spricht, aber was glaubt er, wer der ist? Und dann in der zweiten Passage die Jünger, die hören, wie absurd das ist, was Jesus da erzählt, aber im Glauben einfach losgehen und machen, weil sie Vertrauen fassen. Vertrauen fassen in das, was Jesus sagt. Jetzt ist es so, der Zweifel in unserer heutigen Gesellschaft würde ich mal so zusammenfassen. Alles, was wir um uns herum sehen, basiert auf gewissen Ansätzen im Denken, die im Kern auf das Zweifeln zurückgehen. Ich will es kurz so zusammenfassen. In der Französischen Revolution, Ende des 18. Jahrhunderts, war es so, dass man sich von der Kirche abgewandt hatte und mehr sich dem Säkularismus zugewandt hat. Und damit eben auch der Industrialisierung. Die meiste technische Veränderung kam erst im 19. Jahrhundert. Und die basierte auf dem Grundgedanken, dass der Mensch alles hinterfragen muss. Alles, was existiert, wird hinterfragt. Die Kirche, die Menschen, die Leute, alles. Vielleicht sogar zu Recht. Aber jetzt wird so viel hinterfragt, dass die größere Frage ist, können wir heute überhaupt noch vertrauen? Vertrauen und Zweifel stehen im Kontrast miteinander, im Gegensatz zueinander. Und während die Bibel uns einlädt zu vertrauen, Gott zu vertrauen, dass das, was er sagt, wahr ist, dass echte menschliche Bindungen möglich sind, wird uns drumherum überall erzählt, dass wir alles in erster Linie hinterfragen sollen. Dass wir alles bezweifeln sollen. Und das üben wir Tag um Tag. Wir zweifeln daran, ob die Menschen in unserem Umfeld alles ernst meinen, ob die wirklich nett sind, ob die es gut meinen. Und wenn Leute mal freundlich sind, na, habt ihr schon mal erlebt? Leute, die freundlich sind, da fragt man sich doch im Hintergrund, was will der von mir? Der hat doch Absichten, ne? Der will mir doch ein bisschen was vom Geld wegnehmen, so, ne? Der ist doch nicht freundlich, weil er freundlich ist. Freundlichkeit sollte das Normalste in dieser Welt sein. Aber wir leben in einer Zeit, in der wir eigentlich auch das hinterfragen, weil wir schlechte Motive dahinter vermuten. Was macht der Zweifel mit uns? Und ich glaube, dass wir das aufbröseln könnten in verschiedenen Kategorien. Zum einen ist da der Zweifel an uns selbst. Bin ich gut genug? Mögen mich die Leute? Habe ich genug geleistet? Habe ich genug gearbeitet? Bin ich liebevoll genug? Bin ich schön genug? Das sind alles so Fragen, die sich um uns kursieren, bei denen wir viel Zweifel haben. Aber im anderen Bereich, im Lebensbereich, gibt es ja auch die Möglichkeit zu hinterfragen, ob der Platz, in dem wir in der Gemeinde unter vielen Leuten zusammen sind, ob ich da am rechten Fleck bin, ob die Leute mich mögen. Ob in der Gemeinde oder auf der Arbeit. Und dann aber auch die Frage, was mit Gott? Zweifeln wir an Gott? Also zweifle ich an meiner Person, zweifle ich an meinem Umfeld oder zweifle ich im Kern an Gott. Das sind Unterschiede, die wir machen müssen. Weil Zweifel wird früher oder später kommen. Ich will es folgendermaßen vergleichen. Wer jemals richtig wütend war, könnt ihr euch daran erinnern, an dieses Gefühl, mal richtig wütend zu sein? Und dann kommt jemand und sagt, ja, sei doch mal ein bisschen weniger wütend so. Hör doch einfach auf damit. Hör einfach auf, wütend zu sein. Wie geht's einem dann? Ich werde persönlich dann noch wütender. Weil ich mir denke, ach, halt doch die Klappe so. Was soll denn das jetzt? Man fühlt sich nicht so wirklich ernst genommen. Das Gefühl Wut ist ja jetzt einfach da. Das ist da. Und jetzt sagt mir jemand, hör einfach auf damit. Nicht wirklich hilfreich. Wenn wir hören, dass jemand zweifelt, kann die Antwort nicht lauten, hör einfach auf zu zweifeln. Hör einfach auf zu zweifeln, ist das Gleiche, wie zu sagen, hör auf wütend zu sein. Oder hör auf traurig zu sein. Es hilft nicht direkt. Im Gegenteil. Es kann sogar sein, dass es den Zweifel verstärkt. Aber was ist, wenn der Zweifel nur ein Gedanke in deinem Kopf ist? Und davon haben wir Tausende am Tag, oder? Nicht alle Gedanken sind gute Gedanken. Wenn man sich vorstellt, in Gedanken so, wie man den Arbeitgeber an die Wand klatscht, ne, dann ist das ein Gedanke in meinem Kopf. Ich hoffe, das hätten wir nie, das machen wir nicht, ja, ist klar, aber es ist ein Gedanke im Kopf vielleicht. Davon haben wir ganz viele bizarre Gedanken im Kopf. Jetzt gilt ein Grundsatz. Du bist nicht deine Gedanken. Du und deine Gedanken, das ist was Unterschied. Du hast Gedanken, aber du bist nicht deine Gedanken. Zweifel sind Gedanken. Du hast Gedanken, du hast Zweifel vielleicht im Kopf. Das muss nicht sein, dass du ein Zweifler bist. Wenn wir in Lebenssituationen kommen, die hart sind, die schwierig sind, müssen wir anerkennen oder auch das im Hinterkopf bedenken. Wir sind nicht die Gedanken in unserem Kopf. Und auch wenn wir mal zweifelnde Gedanken haben, dann mögen auch diese berechtigt sein. Wer durch Schicksalsschläge gegangen ist, weiß, dass offene Fragen entstehen. Fragen, auf die wir keine Antwort haben. Gott, warum musste das Kind sterben? Warum musste dieser Unfall geschehen? Warum musste ich meinen Arbeitsplatz verlieren? Warum muss all das passieren? Gott, meinst du es noch gut mit mir? Hast du wirklich einen Platz für mich oder habe ich mir das alles eingebildet? Das sind wieder Gedanken, die wir haben können, die berechtigt sind. Warum? Weil wir auf diese Fragen in dem Moment keine Antworten haben. Und in Momenten, bei denen bei uns eine Wissenslücke entsteht, kommen auch Zweifel auf. Doch die Zweifel und du sind nicht das Gleiche. Jesus erlebt im Umgang mit Menschen, dass es Menschen gibt, die ihm glauben. Aber er erlebt auch, dass Menschen zweifeln. Zweifel ist ein normaler Bestandteil unserer menschlichen Existenz. Das Problem wird nur dort deutlich, wo wir anfangen, an den Kernelementen des Glaubens zu sägen. Als Beispiel. Kann es sein, dass ein Theologe sich im Fernsehen auf den Tisch setzt und den Leuten erzählt, dass die Bibel gar nicht das Wort Gottes ist? Ein Theologe, wohlgemerkt. Dass es Jesus so in der Form gar nicht gegeben hat und dass die Bücher der Bibel gar nicht so verfasst wurden. Theologe. Man würde ja meinen, ein gläubiger Mensch, aber nein. Auch in der Theologie gilt der Grundsatz des Zweifels. Das muss uns bewusst sein. Auch da wird in erster Linie alles angezweifelt, um dann den Glauben auf ein rationales Fundament zu stellen. Aber was dann vom Glauben wirklich übrig bleibt, ist erschreckend wenig. Und meine Befürchtung ist, dass wir das als Auswirkung in der Gesellschaft spüren, dass die Menschen ihren Glauben verlieren. Weil auch Vertreter der Kirchen und der Gemeinden keinen Glauben mehr haben, weil sie zweifeln. Weil sie dem Zweifel Raum geben, weil sie den Zweifel nähren, wird aus einem Virus werden zwei, werden vier und plötzlich hast du eine Ansammlung an Viren in deinem Kopf, die sich wie ein Geschwür zusammentun und deinen Glauben, deine Vertrauensfähigkeit Stück für Stück kaputt machen. Es gibt Kernelemente, an denen wir nicht zweifeln müssen. Nämlich, Gott existiert. Ist so grundlegend, dass die Bibel das an keiner Stelle jemals in Frage stellt. Gott existiert. Jetzt, wo Gott existiert, was ist das denn für ein Gott? 1. Johannes 4, die Verse 8 und 16 sagen, Gott ist Liebe. Auch das ist ein Grundsatz, an dem wir nicht rütteln können. Weil wenn wir daran rütteln, meine Lieben, an welchen Gott glauben wir dann? An einen Gott, der uns mit Peitschen bestraft, weil wir mal was falsch gemacht haben? Das denken ja viele Leute da draußen. Und deswegen wenden sie sich von Gott ab. Wenn ich so von Gott denken würde, wenn das wahr wäre, könnte ich das verstehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Das, was Leute sich manchmal bei Gott vorstellen, ist so nicht in der Bibel zu finden. Und das müssen wir trennen. Wenn wir glauben, dass das Wort Gottes wahr ist, dann lesen wir dort von einem Gott, der uns Menschen liebt, der uns eine andere Art des Menschseins aufzeigt, bei der Freundlichkeit und Liebe aus selbstlosen Motiven nicht nur gewünscht ist, sondern gelebt wird, weil Christus unser Vorbild ist. Und in all diesen Themen ist Jesus uns Vorbild. Die Art und Weise, wie er mit Menschen umgeht, wie er Menschen gewinnen möchte. Er tut es durch sein Vorbild der Selbstaufopferung. Jesus verzichtet auf die Ansprüche, die er hätte, um seine Ansprüche weiterzureichen an Menschen, die es nicht verdient hätten. Aber Jesus weiß auch, dass dort, wo Leute zweifeln, Raum geben, dort nichts wachsen kann. Es ist so, als würde man dem Boden die Nährstoffe entziehen, so dass ein Samen, der dort darauf fällt, nicht wachsen kann. Der Zweifel nimmt uns die Existenzgrundlage. Und das nicht nur im religiösen Sinne, sondern eben auch im zwischenmenschlichen, liebevollen Miteinander. Weil das, was Jesus uns eigentlich vorlebt, ist nicht nur, dass wir irgendwann mal im Himmel sein werden, sondern dass wir hier und jetzt liebevoll miteinander umgehen können und dass es Menschen geben wird, die sich um deine Bedürfnisse kümmern, wenn du dich um die Bedürfnisse anderer kümmerst. Damit wir uns nicht um unsere eigene Achse drehen müssen. Und so ist der Zweifel etwas, das unserer Gesellschaft heute die Fruchtbarkeit nimmt, die Freude nimmt. Der Zweifel macht vieles kaputt. Aber wir haben eingangs auch Fallbeispiele aufgelistet, in denen es auch sinnvoll sein kann, nicht alles auf bare Münze zu glauben. Und das ist ein schmaler Grat, auf dem wir wandeln. Auf der einen Seite wollen wir Menschen in Vertrauen begegnen, gleichzeitig sind unsere Sinne geschärft, weil wir nicht betrogen werden wollen. Aber im ersten Impuls versuchen wir, das Gute zu sehen, versuchen zu glauben. Und das Spannende für mich ist tatsächlich folgender abschließender Gedanke. Die Jünger sind manchmal ein bisschen begriffsstutzig, lass mal so sagen. Jesus predigt und sie hören zu und sie lachen und sie kommen mit und hören dies und das. Und irgendwann merkt man, so richtig verstanden, was Jesus sagt, haben die auch nicht. Die haben nicht alles durchdacht, die haben nicht alles komplett verstanden. Aber das Spannende ist, du musst nicht alles verstehen, um Jesus zu folgen. Und sie folgen Jesus. Jesus sagt ihnen, was sie machen sollen und sie gehen hin und sie machen das. Und dann erleben sie, was erleben sie in Vers 13? Dass sie viele Dämonen ausgetrieben haben, Kranke gesalbt haben mit Öl und sie geheilt haben. Nicht, weil die Jünger so toll waren, sondern weil sie im Vertrauen, im Glauben vorangegangen sind, hat Gott bewusst Dinge möglich gemacht, die sonst nicht passiert wären. Und das ist meine Herausforderung für dich. Dort, wo du im Leben immer zurückhaltend bist und immer schüchtern, zweifelnd alles hinterfragst und dich dann wunderst, warum in deinem Leben keine Farbe ist, hab doch mal ein bisschen mehr Vertrauen. Hab ein bisschen mehr Vertrauen in Gott, in deine Mitmenschen. Sei nicht naiv, okay, das ist nicht der Appell hier, ja, aber sei ein bisschen zutraulicher. Gib Gott auch Raum, etwas Neues zu schaffen, statt alles direkt im Keim zu ersticken, durch deinen Zweifel. Du bist nicht der Zweifel in deinem Kopf. Du hast Zweifel, aber du bist kein Zweifel. Und Gott lädt dich ein, zu glauben. Amen.